Wie ist denn euer Verhältnis zu ChatGPT? Ich war ja am Anfang super skeptisch und wollte mich gar nicht so abhängig machen von so einer künstlichen Intelligenz. Und eigentlich sehe ich das auch immer noch so, aber ich muss mittlerweile zugeben, es ist schon sehr, sehr praktisch. Sei es, um ChatGPT nochmal fix zu fragen, was ich aus den zwei labbrigen Möhrchen im Kühlschrank und dem halben Joghurt noch zaubern kann oder um mir Tipps zu holen, wie ich meine Überschrift SEO optimiere. Aber je öfter ich solche Tools nutze, desto mehr drängt sich mir die Frage auf, wer entscheidet eigentlich, wie ChatGPT, Copilot und Co. funktionieren? Welche Daten stecken da drin? Und überhaupt, wer entwickelt KI und traue ich den Leuten, die das entwickeln? Wir wollen heute im Forschungsquartett einen Blick hinter die Kulissen von KI werfen. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit.
Hinter KI-Programmen wie ChatGPT, Gemini und Copilot stehen große Unternehmen mit viel Geld und viel Rechenpower. OpenAI, Google und Microsoft. Und genau das ist ein Problem, sagt mittlerweile auch die Forschung. Diese riesigen Modelle verbrauchen nämlich nicht nur Unmengen an Strom, Wasser und Daten, sondern sie sind auch in ihrer Funktionsweise recht behäbig geworden. In dieser Folge vom Forschungsquartett schauen wir uns an, was es heißt, künstliche Intelligenz zu demokratisieren. Besonders im Fokus steht dabei eine Methode namens Deep Learning, ein Teilbereich des maschinellen Lernens, bei dem KI-Modelle lernen, Muster in riesigen Datenmengen zu erkennen. Und zwar mit Hilfe sogenannter neuronaler Netzwerke. Im Moment werden KI-Modelle immer größer und ressourcenintensiver. Deshalb forscht Dr. Rebecca Burgholz zu nachhaltigen und zugänglichen Alternativen. Die leitende Wissenschaftlerin am CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit will Deep Learning schlanker, sparsamer und damit zugänglicher machen. Dieses Forschungsvorhaben fördert der Europäische Forschungsrat, ERC, über insgesamt 5 Jahre mit einem ERC Starting Grant in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Detektor FM-Redakteurin Esther Stefan hat mit Dr. Burgholz über ihre Arbeit gesprochen. Hallo Esther.
Hi, schön mal wieder hier zu sein.
Ja, willkommen. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe zwar auch einige Vorbehalte gegenüber KI, aber sie ist gleichzeitig auch eine ziemliche Arbeitserleichterung. Wofür nutzt du denn KI so?
Ich muss gestehen, dass KI mittlerweile so in meinem Arbeitsleben einen relativ prominenten Platz eingenommen hat, weil es einfach super praktisch ist. Also zum Beispiel für Audioschnitt habe ich ein Programm, das mir Ms rausschneiden kann. Ich habe ein anderes Programm für Transkription, Zusammenfassung, Übersetzung, aber eben tatsächlich auch mal der Klassiker, zu faul eine Mail zu beantworten und dann übernimmt das ChatGPT da mal schnell was zusammenzuschreiben. Deswegen war ich auch sehr happy, mit Rebecca Burgholz gesprochen zu haben. Vor allem eben über die Frage, was kann man diesen riesigen Modellen von großen Tech-Unternehmen eigentlich entgegensetzen? Und Rebecca Burgholz beschäftigt sich mit genau dieser Schieflage.
Was meinst du genau mit Schieflage?
Naja, dass es eben wahnsinnig viel Geld, Rechenleistung und Daten braucht, um so ein Modell überhaupt zu trainieren. Das kann sich einfach nicht jede und jeder leisten. Und das bedeutet eben auch, nur ganz wenige bestimmen, wie diese Modelle am Ende funktionieren. Und das kann dann auch gesellschaftlich problematisch werden.
Mhm. Also weil diejenigen, die das bauen bzw. zahlen, auch die Regeln bestimmen, nach denen solche Modelle funktionieren.
Ganz genau. Und als ich mit Rebecca Burgholz gesprochen habe, habe ich sie eben auch als erstes gefragt, woran sie eigentlich gerade genau arbeitet.
Ich bin Gruppenleiterin hier am CISPA, Helmholtz Center for Information Security. Und in meiner Forschung geht es um maschinelles Lernen. Und ganz besonders interessiert uns, wie wir eine Technik, die sehr verbreitet ist und gerade viele Durchbrüche erzielt hat, nämlich Deep Learning, wie wir das effizienter gestalten können. Denn das große Problem in dem Feld ist, dass momentan sich das hauptsächlich große IT-Unternehmen leisten können, wirklich diese großen, beeindruckenden Modelle zu bauen, wie zum Beispiel diese Large Language Models, sowas wie ChatGPT oder so, was sie vielleicht schon mal, womit sie vielleicht schon gespielt haben.
Und genau deshalb will Rebecca Burgholz Deep Learning zugänglicher machen. Also Deep Learning ist so die technische Grundlage von KI und die soll eben unter anderem auch unabhängiger von den ganz Großen gemacht werden.
Und ich habe gesehen, sie kommt da über einen ziemlich ungewöhnlichen Weg rein, oder? Also nicht klassisch aus der Informatik, was man jetzt eigentlich denken könnte.
Genau. Rebecca Burgholz kommt eigentlich aus der Physik und der Mathematik und sie hat sich in ihrer Doktorarbeit mit sogenannten Kaskadenprozessen beschäftigt. Also wie breiten sich Prozesse in bestimmten Netzwerken aus? So ein klassisches Beispiel hat sie da auch genannt, könnte jetzt eine Infektion sein. Also wer steckt da wen an? Das kennen wir ja alle eigentlich spätestens seit Corona dann die Grafiken in allen Formen und Variationen.
Das klingt aber recht weit weg von KI.
Voll, aber am Ende ihrer Promotion hat sie dann festgestellt, diese Prozesse, die lassen sich eigentlich ziemlich gut auf neuronale Netze übertragen. Weil da gibt es ja auch einen Input, also zum Beispiel ein Text oder ein Bild, das wandert da rein und wird dann durch dieses Netzwerk geschleudert, wandert da durch, bis am Ende ein Ergebnis rauskommt. Nochmal zur Erklärung, KI, Deep Learning, neuronale Netze, was ist das eigentlich? Also KI ist so der Überbegriff, Machine Learning und Deep Learning sind ein Teil davon und das Ganze funktioniert eben mit künstlichen neuronalen Netzen.
Am Ende meines Doktors habe ich festgestellt, dass eine bestimmte Klasse von diesen Kaskadenprozessen, die ich mir angeschaut hatte, eine 1:1 Korrespondenz haben zu neuronalen Netzen. Das heißt, ein neuronales Netz, wenn man so will, das einen Input zu einem Output generiert, kann man sich als Kaskade vorstellen, wo verschiedene Neuronen miteinander aktiviert werden und so, bis man dann einen Output produziert. Und das fand ich so faszinierend und da dachte ich, okay, also diese Herleitung, die ich bin tatsächlich diejenige, die diese speziellen Prozesse analytisch beschreibbar gemacht hat in einem bestimmten Kontext. Und ich habe mir gedacht, das muss für etwas zunutze sein.
Also konnte sie dieses physikalische Wissen direkt auf Deep Learning Modelle übertragen?
Und das ist auch so das Entscheidende an ihrer Arbeit, weil sie dadurch die neuronalen Netze vielleicht auch anders beschreiben kann, als das andere bisher gemacht haben. Und so will sie sie eben auch effizienter machen. Das heißt konkret, kleinere Modelle, die trotzdem leistungsfähig sind. Und das wäre ein ziemlicher Gamechanger.
Inwiefern wäre das ein Gamechanger?
Weil es dann eben nicht mehr nur um die Frage gehen würde, wer hat das Geld, um möglichst viele Daten durch große Server zu jagen. Und damit sind wir dann eben auch bei der entscheidenden Frage, was sind eigentlich die großen Probleme an diesen gigantischen Modellen, die wir heute kennen?
Ja, stimmt. Also ja, wo genau hakt es denn bei diesen großen Modellen? Auf den ersten Blick funktionieren die doch erstmal ziemlich beeindruckend.
Ja, voll. Bei mir funktioniert das ja auch immer ganz gut, wenn ich so eine Anfrage bei ChatGPT reintippe, was du eben hattest, nochmal vielleicht so ein kleines Rezept auszuspucken. Wie gesagt, ich nutze es auch immer wieder gerne und bin dann auch zufrieden, was da rauskommt. Da würde Rebecca Burkholz jetzt auch gar nicht widersprechen. Diese Modelle, die können wahnsinnig viel und die haben ja auch eben nicht nur von uns beiden den Alltag mittlerweile schon verändert, sondern von wirklich vielen Leuten. Aber sie bringen eben auch eine ganze Reihe von Problemen mit.
Okay, und das sind nicht nur technische, sondern auch Fragen nach Datenschutz, Ressourcenverbrauch und es geht auch darum, wer überhaupt Zugang hat, oder?
Yes, genau. Und was ich da auch noch gar nicht wusste und ganz abgefahren fand. Rebecca Burkholz hat erzählt, dass diese Modelle sich zum Teil sogar noch an die Daten erinnern, mit denen sie trainiert wurden. Und das kann dann zu einem Problem werden, vor allem dann, wenn das sensible Daten sind oder private Daten, die eben darunter gewesen sind, mit denen die Modelle trainiert worden sind.
Das Problem ist, wenn man diese Modelle lernt auf großen Datensätzen, dann zum Teil erinnern sich die Modelle an diese Daten, die sie gesehen haben während der Entwicklung. Und unter Umständen können wir dann auch Informationen aus diesen Trainingsdaten extrahieren von diesen Modellen zum Teil. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil diese Daten, die da verwendet worden sind, haben leider auch oft Leute gar nicht ihre Zustimmung dazu gegeben, dass sie verwendet werden. Zum Beispiel, wir sind jetzt irgendwo im Internet zum Beispiel, wo niemand daran gedacht hat, dass das vielleicht mal verwendet werden könnte, um Modelle zu trainieren. Ja, oder so medizinische Daten oder so, wo man vielleicht nicht möchte, dass jemand da so Fehler über einen herausfinden kann. Also Privatheit ist ein großes Problem bei diesen Modellen.
Ja, stimmt, das habe ich auch schon mitbekommen, dass das häufiger mal diskutiert wird, wenn Trainingsdaten aus dem Netz gezogen werden. Ich habe das bisher aber eher im Kontext Urheberrecht gelesen. Aber klar, wenn zum Beispiel medizinische Daten genutzt werden, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Dimension.
Und noch ein anderes Problem ist auch die Energie, die diese riesigen Modelle brauchen. Also nicht nur beim Trainieren, sondern dann auch später in der Anwendung. Also jedes Mal, wenn wir ChatGPT oder Perplexity oder Copilot nutzen, dann läuft da im Hintergrund ein ziemlich energieintensives System. Einmal ChatGPT fragen, das verbraucht so viel Strom wie 10 Google-Anfragen. Und KI-Rechenzentren brauchen zur Kühlung doppelt so viel Wasser wie andere. Das heißt, jetzt beschäftigt sich auch schon die Klimaforschung damit, welche Auswirkungen eigentlich die Nutzung von KI jetzt schon hat.
Ja, da kommt noch einiges auf uns zu. Und dann müssen wir uns natürlich auch fragen, ob wir solche riesigen Rechenzentren als Basis unserer digitalen Infrastruktur überhaupt so wollen. Weil darin entwickelt sich das ja gerade.
Genau, und da passiert eben ganz viel Grundlagenforschung, unter anderem eben bei Rebecca Burkholz zur Frage, wie wir Modelle bauen können, die sparsamer, kleiner und trotzdem leistungsfähig sind.
Und warum sind kleinere Modelle überhaupt besser? Also Klar, die brauchen jetzt erstmal weniger Strom und Rechenleistung, aber funktionieren die dann auch genauso gut?
Es gibt tatsächlich sogar auch Vorteile, wenn die Modelle kleiner und schlanker, nennt sich das dann, werden. Zum Beispiel sind sie teilweise dann auch besser nachvollziehbar. Man kann dann eher verstehen, wie das Modell zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist. Und man kann auch gezielter Vorgaben machen. Also zum Beispiel sagen, bei bestimmten Eingaben soll dann ganz sicher ein bestimmtes Ergebnis rauskommen. Und in manchen Fällen sind die dann auch zuverlässiger. Natürlich gibt es Aufgaben, wo große Modelle nach wie vor Vorteile haben, aber es gibt eben auch viele Situationen, wo man mit schlau gebauten, kleineren Modellen viel gezielter arbeiten kann. Ein Beispiel hat Rebecca Burkholz mir im Interview erzählt.
Man kann zum Beispiel auch unsere neuronale Netze als logische Formeln interpretieren oder zumindest kann man sie in eine Form bringen, sodass sie das sein können. Und für diese logischen Systeme kann man Garantien geben. Zum Beispiel, dass für bestimmte Inputs einfach bestimmte Outputs erzeugt werden. Das Problem ist nur, dass um diese Garantien zu finden oder beziehungsweise zu berechnen oder unter Umständen halt auch die Modelle so anzupassen, dass sie diese bestimmte Garantien erfüllen, das ist sehr, sehr, sehr rechenaufwendig. Das ist schwer und deswegen kann man dann eigentlich nur relativ kleine Modelle eigentlich nur so behandeln.
Ah, okay. Also je kleiner das Modell, desto besser kann man eigentlich nachvollziehen, warum es das tut, was es tut oder eben auch nicht tut.
Und das ist super wichtig, gerade wenn es um sensible Entscheidungen geht. Zum Beispiel eben in der Medizin oder überhaupt in der Forschung.
Oder wenn wir eben auch mal irgendwann rechtlich garantieren wollen, dass ein KI-System zuverlässige Informationen ausspuckt und sich nicht random Infos aus dem Internet raussucht, die dann aber gar nicht stimmen. Weil das passiert ja auch immer mal wieder.
Ja, voll.
Und wie schafft man das, diese Modelle kleiner zu machen? Ich dachte immer, KI wird eigentlich nur besser, wenn man ihr immer mehr Daten und immer mehr Parameter gibt.
Ja, so ist das auch bei den großen Modellen gerade. Also mehr Daten, mehr Rechenleistung, mehr Parameter und dann hat man am Ende eben diese riesigen Modelle, die ganz viel können, aber eben auch die ganzen Probleme mitbringen, über die wir eben schon gesprochen haben. Rebecca Burkholz und ihr Team, die gehen da anders ran. Die versuchen schon, wenn sie die Modelle bauen, unnötige Komplexität rauszunehmen. Also sich vor allem mit der Frage zu beschäftigen, wie komplex ist das Problem eigentlich und kann ich nicht schon ein bestimmtes Vorwissen einbauen, anstatt die Modelle alles erstmal selbst rausfinden zu lassen.
Also quasi, je mehr ich dem Modell vorher schon beibringe, desto schlanker kann es werden.
Also das Interessante ist, dass wir natürlich brauchen wir einen gewissen Komplexitätsgrad. Also es gibt da garantiert Grenzen dazu, wie klein wir sie machen können. Und es wird auch schnell philosophisch zu der Frage, wie komplex ist denn unsere Welt und wie komplex müssen die Modelle sein oder diese Aufgaben, um diese Sachen zu lösen. Es ist nur so, dass momentan die Modelle haben viel, viel mehr Parameter als eigentlich Freiheitsgrade in den Daten. Also auch mehr als Datenpunkte. Das bedeutet, dass wir viel, viel mehr, viel kompliziertere Funktionen theoretisch finden könnten oder beschreiben könnten, als wir das tatsächlich tun. Und es gibt auch die Beobachtung und die Hypothese, dass eigentlich, dass diese meisten Probleme mit sehr einfachen Funktionen auch gelöst werden könnten.
Also eigentlich sagt sie ja, dass wir die Modelle im Moment viel zu groß machen, weil wir einfach nicht so genau wissen, wie wir sie schlauer bauen können, oder?
Ja, und gleichzeitig ist es halt voll schwer, dieses Wissen runterzubrechen. Also es ist halt nicht einfach so, Wissen einbauen, Modelle kleiner machen, zack, fertig. Weil wir im Moment eben noch gar nicht wissen, wie komplex die Modelle eigentlich sein müssen und was man weglassen kann und was eben wichtig ist. Und das kann sich ja auch verschieben, je nachdem, an welchem Problem man auch gerade arbeitet.
Wir müssen im Grunde genommen genau das Problem lösen, wie komplex müssen denn unsere Modelle sein? Das müssen wir gerade herausfinden. Und was sind so die ganz wichtigen Größen und welche Sachen können wir auch ignorieren und welche können wir wegwerfen? Also was ist wirklich wichtig? Das ist so die große Fragestellung in dem Ganzen. Und wie können wir das dann, so wenn wir das Wichtige identifiziert haben, wie können wir das dann gut so anpassen und lernen, dass es auf bestimmte Datensätze passt? Das und dann die effiziente Implementierung. Und dann, da brauchen wir dann so viele Algorithmen, die wir entwickeln.
Das heißt, die ganz großen Fragen sind eigentlich immer noch offen, aber der Weg, den Rebecca Burkholz und ihr Team da gerade gehen, der könnte wirklich eine Alternative sein zu diesem immer größer, immer teurer Ansatz, den wir gerade vor allem von den großen Tech-Konzernen sehen.
Und wenn das klappt, dann wäre das eben nicht nur aus technischer Sicht spannend, sondern eben auch gesellschaftlich total wichtig.
Ja, danke dir, Esther, für deine Recherche und das Gespräch.
Sehr gerne.
Dr. Rebecca Burgholz vom CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit möchte das maschinelle Lernen demokratisieren. Ihr Ansatzpunkt: künstliche neuronale Netze kleiner und zugleich effizienter gestalten, damit sie irgendwann auf allen Endgeräten laufen und mehr UserInnen zur Verfügung stehen können. Für ihre Forschung überträgt Burgholz Konzepte aus der statistischen Physik und der Netzwerktheorie auf die Entwicklung von KI-Modellen. Mit dem Ergebnis: es gibt Alternativen und es ist möglich, unabhängiger von den großen Tech-Konzernen zu werden. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Über ihr Forschungsvorhaben, das mit dem Starting Grant des Europäischen Forschungsrats gefördert wird, spricht Rebecca Burgholz auch im CISPA-Podcast CISPA Too Long Didn't Read. In dem Podcast stellen CISPA-Forschende ihre Projekte und Publikationen vor. Und die Folge mit Rebecca Burgholz verlinken wir euch in den Shownotes. Und das war's für diese Woche vom Forschungsquartett. Vielen Dank an Esther Stephan, die Frau Burgholz interviewt hat und mit mir die Redaktion für diese Folge übernommen hat. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und zwar mit einer Art Sonderfolge, live on tape von der langen Nacht der Wissenschaften in Leipzig. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Ich bin Caroline Breitschädel. Bis nächsten Donnerstag.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit.